Ja, ihr Lieben, Claudia hat es vorhin schon erzählt, am Freitag ist Abrechnungstag für manche von euch. Da kriegt ihr schwarz auf weiß unter die Nase gerieben, ob ihr euch mündlich im Unterricht genug beteiligt habt und für die Klassenarbeiten gut genug gelernt habt. Das ist doch so, oder? Die mit den 3, 4 und 5, die haben schon auf der Playstation die ganze Zeit rumgedaddelt. Die mit den 1 und 2, die muss man noch kriegen. Das hat sich Mediamarkt gedacht. Letztes Jahr im Sommer, da hat mich Mediamarkt für alle 1er und 2er Rabatt auf Einkäufe eingeräumt. Und sich wahrscheinlich auch gedacht, die 1er und 2er von heute, das sind die 4er und 5er beim nächsten Mal, wenn die dann endlich auch an der Konsole hängen und da ihre Zeit verdaddeln durch unseren Rabatt. Also, man denkt das ja so, dass die, die 1er und 2er haben, die haben sich richtig reingehängt. Und die anderen, die haben das Leben genossen. Aber es guckt doch keiner darauf, ob nicht in der 3 oder 4 genauso viel Leistung steckt oder vielleicht noch viel mehr als bei jemandem, der nur 1 schreibt, weil es ihm einfach so aus den Händen fließt. Aber alle gucken nachher auf den oder die, die mit dem 1er Zeugnis nach Hause kommt. Das ist dann der Held in der Klasse oder die Heldin, weil sie es geschafft hat, einen Schnitt von 1 noch was zu haben. Aber auch im Erwachsenenleben, da kennt man das doch ganz gut. Auch das hat Claudia vorhin schon ein bisschen angerissen, mit diesem Leistungsdruck. Wir haben Jahresanfang und in manchen Firmen, da haben jetzt Angestellte das vor sich, dass es solche Mitarbeiterbewertungsgespräche gibt, dass man auf das letzte Jahr schaut, wurden denn die Abteilungsziele erreicht, wurden genug Kunden neu akquiriert, wurden die Umsatz- oder Gewinnziele erreicht, die man ausgegeben hat. Und dann fragt auch keiner, wie viel neue Kunden jemand angerufen hat und wie viel er sich ins Zeug gelegt hat, sondern man guckt nur darauf, hat er wirklich die Mindestanzahl an neuen Kunden an Land ziehen können, die festgelegt waren. Ohne zu fragen, wie viel hast du telefoniert, wie viel Klinken hast du geputzt. Und so ist das dann in Firmen ganz genauso. Mitarbeiter des Monats wird der, der diese Ziele erreicht oder übertrifft, der Weltmeister im Kunden generieren ist und alle anderen, die sich richtig abrackern, die fallen irgendwie aus dem Blickfeld. Beeindruckend ist da, wo man auf dem ersten Blick sieht, der kann was in Zahlen vorweisen. Und genauso kann es uns gehen, wenn wir uns mit einem ganz berühmten Mann aus der Bibel beschäftigen, nämlich dem Apostel Paulus. Das ist auch so eine Person, die hat ganz viel vorzuweisen. Paulus war zu seinen Lebzeiten am Anfang ziemlich gut darin, Christen zu verfolgen. Und dann wurde er aber noch besser darin, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er hat in seinem Leben dann ungefähr 23 Jahre lang 3 große Missionsreisen gemacht, um auf diesen Reisen neue Gemeinden zu gründen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Ihr könnt ja mal überlegen oder schätzen, wie viel Kilometer hat Paulus in dieser Zeit so abgerissen? 15.000 haben wir hier ein Gebot. 30.000 wird geboten. 25.000 wird geboten. Wer hat 10.000? 10.000. 90.000. Ja, das wäre hier. Da hätte Paulus bei Miles und More der Lufthansa auch ganz schön was gewonnen. Genau. Also, in der Bibelforschung hat man versucht, diese Reiseroute nachzuvollziehen und ist auf alten Landkarten und mit alten Wegmarkierungen langgegangen, mit Linealen und Geodreiecks. Und man vermutet, was man so weiß von den römischen Reisewegen, die es gab, dass Paulus auf seine Missionsreisen 14.000 Kilometer zu Fuß oder per Esel oder Lastkarre zurückgelegt hat und 11.000 Kilometer nochmal auf den Seewegen. Also 25.000, genau. So, wo ist hier? Ich habe leider keinen Preis mehr, genau. Vielleicht hat Chiara noch was über für dich. Genau. Also 25.000 Kilometer. Nochmal 10.000 mehr, er wäre einmal sozusagen um die Erde rum gewesen, um den Äquator. Und das in einer Welt, wo es eben kein Auto gab, kein Motorrad, kein Fahrrad, wo man keine schicken Wanderschuhe hatte, sondern mit Sandalen an den Füßen durch die Gegend gelaufen ist. Das ist eine enorme Leistung. Und wir wissen, dass Paulus in dieser Zeit mindestens 8 Gemeinden gegründet hat. Und das sind große Gemeinden und bekannte Gemeinden, so wie die Gemeinde in Korinth oder in Ephesus oder in Kolossä. Aber wahrscheinlich hat Paulus noch viel mehr Gemeinden gegründet. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, da gibt es ganz viele Briefe und Schriften von Gemeinden, die sich auch alle darauf berufen, von Paulus gegründet worden zu sein. Das war also was, da konnte man sich das darauf einbilden, wenn man sagen konnte, jo, der Paulus hat uns auch auf seiner Missionsreise gegründet. Wir haben es zwar nicht in die Bibel geschafft mit unseren Briefen, aber wir gehören auch zu dieser paulinischen Mission. Also Paulus ist auch so eine leuchtende Gestalt, so eine Lichtgestalt, so wie es Franz Beckenbauer mal gesagt hat im Blick auf Fußball, der unglaublich viel geleistet hat. Und wenn man sich so anguckt, wie Paulus dann im Mittelalter auf Gemälden gezeichnet wurde, dann wurde er immer als so ein ehrvoller Mann mit Heiligenschein und sauberen Gewand gemalt, quasi wie so ein gut aussehender Mann, eben man im Mittelalter so malte. Der wurde toll dargestellt und er wurde eben auch gefeiert für das, was er geleistet hat. Und dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass solch ein Mann auch das Recht verdient, dass die meisten Schriften in der Bibel auf ihn zurückgehen. Paulus ist derjenige, der die meisten Schriften in der Bibel auf sich vereinen kann. Im Neuen Testament sind es 12 von 27 Schriften, die den Namen von Paulus tragen. Und damit ist er der Autor sozusagen der meisten Schriften, nicht nur im Neuen Testament, sondern in der ganzen Bibel, auch im Alten Testament. Nur wenn man die 150 Psalmen auseinanderreißen würde und jedem Psalm einzeln zählt, dann würde David auf Platz 1 stehen mit 71 Psalmen, und auf Platz 2 stünde immer noch Paulus. Also, krasser Typ. Was für ein Missionar. Ganz spannend ist aber, dass das Bild sich auch ganz anders zeigen kann oder sich drehen kann, wenn man mal liest und nachforscht, was Paulus über sich selbst sagt und was zu seiner Zeit andere über ihn gesagt haben. Und im 2. Korintherbrief im Neuen Testament, das ist ein ganz spannender Brief, weil es dort eine ganz emotionale Diskussion darüber gibt, wer Paulus eigentlich für die Gemeinde ist und wie er so ist. Er muss nämlich in diesem Brief dagegen angehen oder ankämpfen, dass er von anderen Menschen richtig runtergemacht wird. Damals waren in diese Gemeinde in Korinth, die er gegründet hat, fremde Missionare gekommen. Und die wollten gerne auch was zu sagen haben und wollten sich ihren Einfluss verbreiten oder ausdehnen. Und das haben sie unter anderem dadurch gemacht, dass sie Paulus schlecht gemacht haben. Sie haben zum Beispiel in der Gemeinde dann solche Sachen gesagt wie, ja, Briefe schreiben, das kann der Paulus. Aber guckt doch mal, wenn der bei euch vor Ort ist, ja, wie der predigt, der hat doch nichts zu sagen und ist sowas von langweilig und sowas von öde. Dem hört doch eh keiner zu. Ach, und wir haben so viele Empfehlungsschreiben von anderen Gemeinden. Der Paulus, der hat das gar nicht. Dann überlegt doch mal, da müssten die anderen Gemeinden wahrscheinlich gar nicht zufrieden sein mit dem. Oder wir haben so viele Visionen und so viele Prophetien, so viele Eindrücke von der Zukunft. Wir haben so und so viele Menschen geheilt. Was hat denn der Paulus alles geschafft? Ist doch ein Witz dagegen. Mit so einer Art und Weise traten die anderen Missionare auf, um sich in der korinthischen Gemeinde quasi Gehör und Einfluss zu verschaffen. Und diese Gegner von Paulus, die treffen da einen wunden Punkt. Denn Paulus hat tatsächlich eine schwache Seite. In dem gleichen Brief gibt Paulus ganz offen zu, dass er zum Beispiel an einer schweren Krankheit leidet. Er beschreibt das im 12. Kapitel so, dass ihm ein Stachel in das Fleisch gestoßen wurde und dass ein Bote des Teufels ihn mit Fäusten schlagen soll, damit er nicht überheblich, also egoistisch und von sich überzeugt wird. Und man hat versucht oder vermutet, dass das eine Krankheit ist, die mit einer Schädigung des Nervensystems zu tun hat, dass er also quasi immer wieder ganz massive Schmerzen hat, wie als wenn ein Messer ins Bein oder in den Arm sticht, nur dass das eben nicht passiert, aber er diese Schmerzen hat. Und dass diese Schmerzen ihn wirklich sein Leben lang begleiten und auch beeinträchtigen. Denn wer dauernd unter Schmerzen leidet, der ist natürlich nicht die ganze Zeit fröhlich und euphorisch und hüpft durch die Gegend, sondern dem sieht man auch an, dass er Schmerzen hat. In einem anderen Brief, der so um die gleiche Zeit entstanden ist, da schreibt Paulus ganz offen, dass er an einer schweren Augenkrankheit gelitten hat, die man wohl auch gesehen hat und die vielleicht auch nicht so ansehnlich war. Und er lobt die andere Gemeinde, die Gemeinden in Galatien dafür, dass sie trotzdem Paulus aufgenommen haben, dass sie ihm zugehört haben, dass sie ihn respektiert haben als Missionar. Und in den Briefen von Paulus selbst bekommt man einen Eindruck davon, dass Paulus eben nicht nur der krasse Typ war, der 14.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat und 11.000 Kilometer gesegelt ist, der zig Gemeinden gegründet hat, sondern der eben auch körperlich krank war, der angeschlagen war. Und das ist auch gar nicht verwunderlich. Bei all den Gefahren, die er auf seinen Reisen erlebt hat, bei all den Verletzungen, die ihm zugefügt worden sind. Er wurde ja oft gefangen genommen, wurde misshandelt, geschlagen. Einmal hat man versucht, ihn zu steinigen. Dann wurde er von Tieren angefallen. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten, musste auch einmal eine ganze Nacht auf dem offenen Meer treiben. Das alles hinterlässt Spuren an einem Menschen. Und wenn man sich all diese Selbstbeschreibungen einmal durchliest, die Paulus von sich selbst so macht, dann hat man nicht mehr nur das Bild eines strahlenden und erfolgreichen Missionars vor Augen, sondern eben auch das Bild von einem körperlich angeschlagenen und leidenden Menschen. Aber die Frage ist ja, ist das wirklich schlimm? Für Paulus ganz und gar nicht. Denn gerade gegenüber dieser Gemeinde in Korinth und gegenüber diesen fremden Missionaren, die ihn schlecht machen wollen, da hat er keine Probleme, seine Schwachheit einzugestehen. Sondern er schreibt stattdessen eine ganz wichtige Erkenntnis auf. Dreimal habe ich Gott angefleht, er möge diese Krankheit von mir nehmen. Aber Gott hat mir gesagt, meine Gnade soll dir genügen. Denn sie erweist ihre Kraft gerade in der Schwachheit. Und Paulus kann deswegen sagen, viel lieber will ich mich deswegen also meiner Schwachheit rühmen. Deswegen will ich stolz sein auf meine Schwachheit, weil dadurch die Kraft Jesu in mir sichtbar wird. Deswegen habe ich auch keine Schwierigkeiten mit meiner Ohnmacht, mit meinen Nöten und Misshandlungen, Verfolgungen und Ängsten, die ich um Jesu Willen ertrage. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann weiß ich, bin ich stark in Jesus. Und Paulus macht damit etwas ganz Wichtiges deutlich. Die Missionare, die ihn schlecht machen, die voller Stolz prahlen mit ihren Erfahrungen, mit ihren Leistungen, die sagen, schaut mal, was wir alles können, die haben gar nicht verstanden, was wirklich zählt. Die haben gar nicht verstanden, worum es bei der guten Nachricht von Jesus im Kern eigentlich geht. Denn es geht nicht um unsere Leistung, um unsere Stärken, sondern es geht darum, dass Gott uns annimmt und liebt, ohne dass wir dafür irgendwas leisten müssen. Es geht darum, dass er uns stark macht, gerade wenn wir das Gefühl haben, schwach zu sein. Wenn wir das Gefühl haben, wir versagen gerade, wir kriegen was nicht auf die Reihe. Wenn wir das Gefühl haben, wir können unserem eigenen Anspruch nicht gerecht werden oder wir werden dem Anspruch von anderen nicht gerecht. Vielleicht unserer Eltern, wenn sie unsere Noten sehen oder unseren Chefs, wenn sie auf unsere Quartals- oder Jahreszahlen sehen. Wenn die Menschen damals Paulus in den höchsten Tönen gelobt hätten für seine Leistungen und für seine Missionserfolge, er hätte ihnen wahrscheinlich den Vogel gezeigt und gesagt, ihr lobt den Falschen. Denn alles, was ich erreicht habe, alles, was ich tun konnte, das war doch nur möglich, weil Gott mir die Kraft dazu gegeben hat. Und deshalb ist Paulus für uns heute immer noch ein ganz wichtiges Vorbild und Beispiel. Bei vielen Menschen, die wir heute so als Vorbilder betrachten, da lassen wir uns nämlich blenden und beeindrucken von dem, was sie so leisten. Was sie können, wie stark und erfolgreich sie sind, wie energiegeladen, wie berühmt. Wir sind beeindruckt von ihrem Erfolg, von ihrer Leistung, versuchen das immer wieder nachzuahmen, genauso erfolgreich zu werden, Dinge genauso gut zu können. Und dann bleiben wir doch immer mit der Enttäuschung zurück darüber, dass wir es nicht schaffen, so erfolgreich zu werden. Und Paulus macht es anders. Natürlich freut er sich darüber, dass durch seine Missionstätigkeit Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden wachsen und dass Gemeinden es schaffen, selbst andere Menschen zum Glauben einzuladen. Aber er bildet sich nichts drauf ein. Er prahlt nicht mit seiner Leistung, sondern gerade durch seine körperlichen Erkrankungen weiß er, dass hinter all seinen Erfolgen immer Gott steht, der ihm Kraft und Gelingen für alles schenkt. Gerade durch seine Schwächen und all diese Momente von Schwachheit, die er erlebt hat, weiß Paulus, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Dann, wenn ihm etwas gelungen ist, aber genauso dann, wenn Paulus angeschlagen und schwach ist und Gottes Hilfe braucht. Nur die Leistung zählt, das ist die Eingangsfrage aus diesem Gottesdienst. Auf gar keinen Fall gilt das für Gott. Er liebt dich und er liebt uns alle, egal wie gut oder schlecht wir gerade in der Schule sind. Ob wir die Erfolgsvorgaben unserer Vorgesetzten erreicht haben. Und das, was er Paulus damals zugesagt hat, das gilt uns heute noch ganz genauso. Gerade da, wo wir selbst merken, wir sind schwach, wir machen was falsch, uns gelingt was nicht, wir scheitern, da will Gott uns mit seiner Kraft wieder aufhelfen und stark machen. Amen.